Also vielen Dank. Ich freue mich, hier zu stehen und davon zu berichten, was Gott in mein Leben getan hat. Und bevor ich wirklich dann predigen soll, möchte ich doch mal ein paar Informationen dann weitergeben. Ich und Christi, wir fliegen am Dienstag, kommender Dienstag, nach Indien und wir werden wahrscheinlich, so wie Gott wie er leitet, wahrscheinlich bis Ende Januar. Wir wissen noch nicht. Diesmal sind die Situationen in Indien ganz anders als bis jetzt. Deshalb möchte ich doch mal jetzt so ein paar Informationen weitergeben, damit man so bewusst ein bisschen uns in Gebet begleiten kann. Die jetzige Regierung in Indien ist ja eine sehr einseitig basiert auf ihrer hinduistischen Glaube, mit einer fundamentalistischen Einstellung regiert ja Indien. Die wollten ja Indien als Land der Hindus dann machen, Hindustan. Und die unternehmen alles mit allen Mitteln. Und wir hören auch sehr schreckliche Nachrichten aus Indien. Diejenigen, die Open Doors dann lesen oder auch mal Berichte hören, wissen auch einen Teil davon. Da gibt es auch andere Berichte, wo regelmäßige Verfolgung in Indien stattfindet. Bis auf Kirchen anzünden, Pastoren und Pastoren, Ehefrauen dann schlagen. Sogar ein paar Pastoren wurden ermordet. Und kirchliche Einrichtungen wie Kinderheime oder kirchliche Schulen werden gezielt schikaniert, die Mitarbeiter bedroht. Nicht nur das, da gibt's auch eine neue Welle. Und diese Welle heißt in indischer Sprache Garvapas. Das heißt, diejenigen, die Freiheit hatten, ihre eigene Glaube zu praktizieren, werden gezwungen, wieder zurückzukommen, wo sie eigentlich hingehört haben. Das heißt, ein bekehrter Hindu ist gezwungen, dass er wieder seine Glaube, egal was das ist, was er neu angenommen hat, zu verneinen, abzulehnen und dann wieder zurück als Hindus dann ihre Glaube praktizieren sollen. Das wird ja mit verschiedenen Mitteln dann versucht zu verwirklichen. Eine ist ja Druck, der andere ist ja Lochmittel wie Geld und so weiter. So, das ist ja die aktuelle Situation in Indien. Und der Ministerpräsident von Indien, der reist überall, der kümmert ja nicht um die Menschen, die mit Problemen, so viele Bauern aus Südindien haben Selbstmord begangen, die haben alles unternommen, aber da gibt's ja keine Rettung aus der Zentralregierung. Und die wollen alles unter eine nationale Regie unterbringen und da sitzen an der Spitze fundamentalistische radikale Hindus. Das sage ich ja von hier, weil am Dienstag werden wir reisen und damit man dann auch mitbekommt, was da los ist. Und wir haben ja versucht, mit allen Mitteln dann unsere Probleme zu präsentieren, aber da gibt's ja eine geschlossene Herz und geschlossene Ohr dazu. Und die Human Rights Organisationen versuchen ja das Beste zu tun, aber das wird ja so immer wieder mit anderer Begründung dann abgelehnt. Die neueste Strategie, was sie da dort verwenden, ist kleine Gruppen von Christen oder Gemeinden, die in abgelegene Orte, wenn sie dann ihre Gottesdienst feiern, dann gezielt gehen die Fundamentalisten dort. in einer Gruppe von 76 Leute, bewaffnet mit allen möglichen Waffen. Dann schlagen sie Frauen, Kinder, Menschen an und dann zünden sie auch alles, was da vorhanden ist. Dann als erstes gehen sie und dann geben sie eine Anzeige, dass die Christen uns gestört haben. Und da war ja eine Unruhe, dadurch sind einige Leute verletzt. Und die geben ja so Anzeige als erstes. Die Polizisten, die auch Hindus sind, die nehmen ja die wahre Anzeige von Christen nicht. Und das ist die jetzige Lage in Indien. So, da ist ja wirklich dann sehr viel Gebet notwendig. Und wir, Sie wissen wahrscheinlich, die internationale Organisationen wie World Vision, die ganze Geldmittel, das aus Ausland kam, ist ja alles gestrichen und eingefroren, damit die Aktivitäten dort nicht stattfinden können. Der einzige Grund ist, unter diese organisatorischen Aktivitäten, die haben von Jesus erzählt oder Lieder gesungen von Jesus. Das war der Grund genug, dass sie diese internationale Unterstützung für World Vision in Indien gestoppt haben. Und dann der andere deutsche Organisation, die früher mal Kindernothilfe war, jetzt ist auch zusammengetan mit Compassion. Und auch diese Organisation kriegt ja kein Geldmittel aus dem Ausland. Da sind ja ca. 270.000 Kinder dadurch dann unterstützt. Es ist ja gestrichen und die Kinder dann, die darunter unterstützt worden waren, die leiden jetzt. Das ist ja jetzt, nur ein paar Informationen habe ich ja weitergegeben. Und kirchliche oder christliche Unis werden jetzt, die wollen ja keine Lizenz verteilen, weil die sollen alles unter eine zentrale Kontrolle kommen, damit aus der zentralen Kontrollkommission, dass die Studenten verteilt werden sollen. Das heißt, christliche Studenten werden nicht dieses Privileg haben, dort zu studieren. Und das sind alles so hinterlistige Methoden, was der Feind versucht über die jetzige Regierung in Indien. Und ich bitte, wir bitten um eure Gebet, damit Gott dort einschreitet und auch Vernunft kommen wird. Wir beten, dass sogenannte Personen, die radikalisieren wollen, die sollen von der Christi Liebe dann berührt, dass sie dann bekehren. Und dann die werden ein lebendiges Zeugnis für Ehre Gottes. Das ist unser Gebet. Also in Großstädten wie Bangalore, Chennai, Bombay, Delhi ist das nicht so oft zu sehen. Aber auf dem Lande, wo wir dienen, wo andere Missionare dienen, wo andere Pastoren und christliche Einrichtungen dann überzeugt in Diensten, Herren dann bleiben, die werden dann angegriffen. Also ich bitte, dass ihr betet, weil ihr seid ja Rückendeckung für uns. Wir gehen in diese Region ein. Und viele Leute haben dann aus Indien angerufen und gesagt, kommt ihr jetzt nach Indien unter solchen Umständen? Wir haben gesagt, es ist Gottes Befehl. Und wir gehen, weil Gott uns berufen hat und befähigt hat. Und wir haben auch in der Gemeinde unsere Freunde, Geschwister, die für uns beten, wir gehen dahin. Und das ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Was Gott angefangen hat, er wird nie in den Stich lassen. Ich glaube fest daran. Und mit dieser Information will ich doch mal in meinen Predigt dann heute weitergehen. Sollen wir erstmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass du so gnädig bist, dass du ein allmächtiger Gott bist, alles wissend, aber gleichzeitig, du bist ja unser Freund. Vater im Himmel, du bist ja unser Vater. Deine Liebe währt ewiglich. Du hast uns zuerst geliebt. Wir danken dir dafür. Wir bringen alle unsere Gedanken, unsere Befürchtungen, unsere Sorgen zu dir, o Herr. Wir wissen, wir haben einen Gott, der antwortet. Wir haben einen Gott, der sorgt für uns. Wir haben einen Gott, der uns leiten wird, bewahren wird. Wir haben auch einen Gott, der uns zu uns spricht, spricht zu uns. Wir wollen hören. Wir wollen Nachfolger leisten. In Jesu Namen. Amen. Ja, das war ein paar ernsthafte Sachen, was ich denn berichten musste. Aber heute möchte ich doch mal darüber predigen oder mitteilen, was ich dann empfangen habe. In der Regel, da gibt's ja immer eine Verheißung, Monatsverheißungen für verschiedene Gemeinden. Das ist immer gut, dass wir dann eine Verheißung aussuchen, weil das Wort Gottes ist ja eigentlich lebendig. Und wir wissen, dass Gottes Wort wirkt auch unter uns. Und das habe ich selber mit erlebt. Und so nehmen wir eine Verheißung. Und ich habe lange darüber nachgedacht und dann auch gebetet. Dann bin ich ja schließlich zu der Verheißung, dass wir in der Open Door Mission Church mal ausgesucht haben, habe ich dann mal genommen, nämlich Jesaja 46. Kapitel, Verse 9 bis 10. Da steht es geschrieben: Gedenke des Vorigen von Alters her, denn ich bin Gott und keiner mehr, ein Gott, desgleichen nirgend ist, der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll und vorlängst, ehe dem es geschieht, und sage, mein Anschlag besteht und ich tue alles, was mir gefällt. So steht es geschrieben. Weil das Luther-Übersetzung ist, habe ich auch ein bisschen schwer getan, damit zu verstehen. Und ich habe mal gesucht, da gibt's auch eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle. Da steht es geschrieben, denkt nach und kommt zur Besinnung, ihr treulosen Israeliten. Erinnert euch an das, was ich vor langer Zeit getan habe und nehmt es euch zu Herzen. Ich bin der einzige wahre Gott. Keiner dieser Götter ist mir gleich. Nach bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der Ferne Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Also da bin ich ja zufrieden, weil das kann ich ja verstehen. Wir haben einen Gott, der sagt, denk nach und kommt zur Besinnung. Und wenn wir mal darüber dann hören oder lesen wollten, wir müssen mal die Hintergrundinformationen dann sammeln. Weil Gott redet ja so sein Volk, Israeliten oder auserwählte Volk Gottes. Die waren dann ungehorsam, die haben Gottes Absichten dann irgendwie verloren und die haben auch ab und zu mal gemurrt, die haben gegen Gottes Wille dann gestanden, die haben auch Dinge getan, darunter war eine Sache, die sind ja Götzenanbeter geworden. Und Gott schaut ja diese Menschen an und dann Jesaja 46, Vers 3 sagte, hört mir zu, ihr Hause Jakob. Dann redet er verschiedene Dinge dort und sagte, was sie dann getan haben und dann, was sie dann angerichtet haben und wo sie dann Gott verfehlt haben, nicht bereit waren, Gott zu erkennen als ein allmächtiger Gott, ein lebendiger, wahrhaftiger Gott. Da lesen wir in Kapitel 44, Verse 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Sebaoth. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Weil die haben ja versucht, damals eine Lösung zu finden, wo sie dann zu ihrer alten Gebräuche dann zurückgegangen sind. Wir wissen dann, für kurze Zeit war Mose nicht da, Aaron war da. Dann haben sie gesagt, naja, Mose ist ja nicht zu sehen, ob er kommt oder nicht, wir wissen nicht. Dann sind sie einheitlich zu einer Besinnung gekommen, ein Beschluss verfasst, dann haben sie alle ihre goldenen Ornamente dann gesammelt. Dann was daraus geworden war, ein goldener Kalb. Und dann haben sie angebetet, die sind ja so weit gegangen, dass sie niemals wussten oder die konnten nicht wahrnehmen, dass sie alle nackt waren. Und als Mose kam, mit Zorn hat er gesehen. Und immer wieder geschah sowas. Und dann, wir lesen auch in den vorigen Verse, ihr schafft ja Götzen mit euren Händen. Ihr stellt solche Götzen dahin. Die können nicht bewegen, die können nicht reden, die können nicht hören, die können auch nicht denken. Aber ich bin der wahrhaftig lebendige Gott. Und ich werde euch segnen. Das ist Gottes Absichten. Ihr Lieben, wenn wir dann, bevor wir diese Verse dann als Verheißung nehmen werden, da müssen wir mal erkennen, was haben sie damals getan. Da lesen wir, immer wieder Gott hat seine Gnade gezeigt, seine Gunst gezeigt. Das haben sie gekostet. Aber ganz schnell haben sie dann Gott verachtet, vergessen, dann sind sie neue Wege gegangen. Deshalb war das notwendig, dass Gott ganz, ganz bewusst gesagt hat, ihr Götzenanbeter, gedenke das Vorige, wie es von alters her war. Wenn wir dann mal diese Vers lesen, ich bin auch unter Verzweiflung gekommen, weil ich predige oft über Jesaja 43, Vers 18. Gedenke nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Aber plötzlich kommt ja aus Gottes Munde, gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war. Da ist ja ein bisschen durcheinander. Aber heute möchte ich doch mal das klarstellen. Gott sagt, gedenkt nicht an das Frühere, eure Missetaten, eure Fehler, eure Taten gegen den lebendigen Gott, gegen was ihr getan habt unter den Umständen. Viele Leute werden dann immer wieder mal versuchen, das zu verwechseln. Aber hier macht Gott ganz klar, das, was einmal war, wo ihr gelitten habt, wo ihr gottlos wart. Ihr Lieben, wenn man gottlos ist, dann folgen auch die Dinge. Dann sagt man, warum? Kommt man auch zum Beschluss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nicht, dass Gott uns verlassen hat. Gott hat gesagt, ich werde euch nicht verlassen. Ich werde bei euch sein. Aber wir, wie die Israeliten damals, Gottes auserwählte Volk, die haben Gott verlassen. Und dadurch kamen auch alle Elend und die sind darunter gelitten. Und die wissen nicht, wie sie da rauskommen. Jetzt sagt Gott in Jesaja 43, 18, das, was geschah, eure Elend, eure Sorgen und Sachen, was sie angerichtet hat, dadurch hat ihr Gottes Rache dann, Zorn dann geerntet. Ihr sollt das vergessen. Aber ich habe was Neues gemacht. Ihr sollt daran dann schauen und dann was Neues von mir empfangen. So oft passiert das so, dass wir mal in unserer Vergangenheit bleiben. Immer wieder, wenn man dann versucht, dann mal mit Menschen zu reden, wie geht es dir? Naja, weißt du, letzten Monat hatte ich doch mal diese Leiden gehabt. Und letzte Woche bin ich ja zum Arzt gegangen. Ich habe doch was auf meiner rechten Seite. Und dann geht's immer weiter, weiter, weiter. Aber Gottes Absichten sind, er will unsere Leben verändern. Er will uns rausziehen aus der Elend und aus alles, was wir dann durchgemacht haben, weil mit Gott ist ja Hoffnung da. Mit Gott ist ja neue Wege da. Unser Gott ist nicht der, der uns verlässt. Naja, du hast ja gegen mich gestanden, jetzt leide mal für eine Weile. Nein, es ist voller Liebe. Einen liebenden Gott haben wir. Und oft denke ich auch mal an mein eigenes Leben. Ich habe einmal ein tolles Auto gehabt. Ich habe mein Auto so geliebt. Und ich bin ja gerne damit gefahren. Ich habe auch 2, 3 Familien dann mal da drin transportiert. Damals war die Polizisten so ein Auge gedrückt, haben sie ja. Wo habe ich denn die hingebracht? Nach Südsten. Zu unserer Hauskreise, zu unserer Freitagsgebete. Und oft haben sie mich erwischt, aber die haben nicht gesagt, weil da waren Kinder in der Reihe dann im Kofferraum gesessen. Es war eine Kombi. Ich habe mein Auto so geliebt. Und eines Tages, ich gebe mal zur Wartungsarbeit, dann haben sie was gefunden. Dann haben sie repariert, das war sehr teuer. Und dann habe ich bezahlt. Habe ich abgeholt. 2 Tage später dasselbe Teil. Nockenwelle ist kaputt. Und dann 3000 deutsche Mark damals musste ich bezahlen. Und Versicherung hat gesagt, nee, du hast kein Recht, weil du hast ja kein Gutachten dann aufgesucht. Gutachter kostet nochmal 600 deutsche Mark. So, ich habe darauf verzichtet. Und ich bin ja mit einem kaputten Auto geblieben. Und 4800 D-Mark habe ich dann daran verschwendet, weil mein kaputtes Auto stand neben meinem Haustier da. So, mit dem Bus bin ich auf der Potsdamer Chaussee gefahren. Immer wenn ich diese Werkstatt von Bosch sah, kam ja ein Wut in mir. Diese Werkstatt hat ja 4800 D-Mark dann vergoldet. Und mein schönes Auto steht da als ein Rack. Immer wieder, einmal hin, einmal zurück. Wenn ich nochmal 6-mal am Tage vorbeifuhr mit dem Bus, habe ich das 6-mal, 12-mal, dann habe ich immer wieder so zornig mal auf diese Bosch-Werkstatt geguckt. Eines Tages, Gott sprach zu mir, warum mürst du, warum bist du so zornig? Ja, was denn so, Gott, kann man mit Gott alles reden? Ja, klar. Ich habe gesagt, diese Werkstatt hat ja so viel Geld verschwendet, weil ein Auto steht ja als ein Rack da. Mein Lieblingsauto, wo ich dann sehr viele Leute zur Kirche getransportiert habe, da war Ruhe. Danach ging das ja wie ein Farbfilm in meinen Gedanken. Habe ich nicht ein Ersatzauto für 300 D-Mark gegeben? Ja, Herr. Und wie lange bist du damit gefahren? Fast 3 Jahre, Herr. War da nicht ein Unfall? Jemand ist ja von hinten drauf gefahren? Ja. Weißt du, wie viel Entschädigung du bekommen hast? 1600. Dann der zweite Unfall, das jemand verursacht hat, freiwillig gemeldet, dann hat er auch nochmal eine Entschädigung dann mal gut geschrieben. Dann habe ich, ja Herr, kurz befasst, dann habe ich doch mehr als 6000 deutsche Mark doch mal durch diese Auto dann profitiert. An den Tag habe ich gesagt, verzeih mir. Niemals werde ich denn mürren, niemals werde ich denn zornig sein und niemals werde ich da schlecht über diese Firma dann reden. Naja, meine eigene Erfahrung. Wie oft ist das mit euch? Wie oft baden wir in unsere Missetaten und die Sachen, das nicht gelungen war? Wir beschuldigen andere Leute, wir beschuldigen manchmal auch Gott auch. Deshalb sagt Gott, bade nicht in dein Elend. Manche Leute dann, vor 20 Jahren hatten sie mal eine Krankheit gehabt. Weißt du, wie sehr damals habe ich darunter gelitten? Dabei vergessen sie, was Gottes Verheißung heißt. Durch meine Wunden seid ihr geheilt. Ich bin Jehovah Rapha, ich bin deiner Heiler. Wir vergessen Gottes Verheißung, solange wir in diese Elenden baden. Ich auch. In meinem Leben habe ich doch mal eine furchtbare Krankheit gehabt. Immer wieder habe ich über diese Krankheit geredet, gebadet. Und da ist, weil Ärzte haben gesagt, da gibt's keine Hoffnung für dich. Du willst ja da drin leben. Und die waren ja bereit, als ich 38 Jahre alt war, Rente zu genehmigen mit vollem Gehalt, was ich damals verdient habe. Aber ich habe gesagt, nein, ich bin kein Invalid. Ich will ja in dieser Elende nicht mehr baden. Ich habe Gottes Verheißungen dann angenommen. Eines Tages haben wir gekniet, dann haben wir gebetet. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Deshalb ganz stolz sage ich hier, solange wir in solche Elenden mal baden, da vergessen wir Gottes Verheißung. Deshalb sagt Gott jetzt in Jesaja 46, 9, gedenkt des Vorigen, wie es von Alters her war, positiv meinte, nicht diese negative Sachen zu denken, aber was Gott will tun, was Gott auch in der Vergangenheit getan hat, das will Gott uns erinnern. Er will ja Neues schaffen. Er will ja unsere Sünden vergeben. Er will unsere Missetaten beseitigen, eine neue Hoffnung geben. Das ist unser Gott. Jesaja 46, 9 sagt es ganz klar. Denkt an, was ich gemacht hatte, was ich jetzt noch mache. Und deshalb, Gott möchte eine neue Hoffnung uns zu geben. Aber wenn wir dann immer wieder da drin bleiben wollen, dann kann ja Gottes Heil nicht uns helfen. Und Gott spricht ja zu diejenigen, die gottlos waren damals, die Gott vergessen haben. Ihr Lieben, ich habe heute mal die Bibel umgeblättert, da habe ich erkannt, Gott spricht ja zu Hause Jakobs. Und da habe ich ja erkannt, was ich denn jetzt sagen werde, ist, solange man nicht erkannt hat, wer unser Gott ist, natürlich, wir werden auch unter dieser Leid, unter unserer Vergangenheit leiden, da gibt's ja keine Hoffnung mehr. Deshalb heute will Gott Mut machen und er sagt uns, gedenke nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Unsere Augen sollen darauf gerichtet sein, was Gott jetzt tun wird. Da kommt was Neues. Gott will ja was Wunderbares jetzt dann unter uns tun. Und das ist unser Gott. So, und danach geht er langsam auf das nächste Vers und sagte, Gott sagt, macht es ganz klar, dass er ist der alleinzige, alleinige Herr, der wahrhaftig lebendige Gott ist. Da sagt er, ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nicht gleich. Als ich das gelesen habe, habe ich doch mal Gedanken gemacht. Warum muss denn Gott immer wieder mal das betonen? Ich bin Gott. Wie oft haben wir das gehört? Aber oft verzweifeln wir ein bisschen, wenn da Situationen tendieren, uns müde zu machen oder manche Krankheiten, manche Situationen, wo wir dann Hoffnungslosigkeit vor Augen sehen. Aber oft tendieren wir, dieser Gott, der allmächtig ist, ihn zu vergessen. Aber Gott sagt heute, ich bin Gott, einziger und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nicht gleicht. Wenn ich das gelesen habe, kam ja die ganze Situation in Indien. 33.000 Götzen, Götter, alles sind Götter, Götzen. Und die können alles beten. Die zweithöchste Weltbevölkerungszahl hat unser Land. Davon fast 80% sind glauben das sowas. Dann habe ich einen schweren Herzen gekriegt. Alles, was man sieht, ist ja ein Gott. Alles, was man denkt, wird ja Gott. Und dann, wenn ich das mal darüber Gedanken gemacht habe, ist das nicht ein Privileg, dass wir einen allmächtigen Gott haben, einen lebendigen Gott haben, ein Gott, der uns Beistand leistet, der uns zu unserer Hilfe kommt. Jeremia 33,3 sagte, ruf mich an, ich werde antworten. Und nicht nur das, ich werde den Dinge tun, was du gar nicht vorstellen kannst. Das ist unser Gott. Die Welt hat ja so einen Gott vergessen. Gottlosigkeit. Ich habe so ein bisschen Gedanken gemacht darüber. Heutzutage, auch in unserem Leben, in meinem Leben, oft bin ich ja zu einer Situation gekommen, wo ich fast Gott vergessen habe. Wisst ihr, wann das solche Dinge passieren? Wenn wir nicht die richtigen Prioritäten setzen für Gott. Sehr leicht driften wir ab. Aber was Gottes Wort sagt in Matthäus 6, Kapitel 33, trachtet zuerst nach Gott und seiner Gerechtigkeit. An alles, was wir brauchen, was wir benötigen. So wird euch das alles zufallen. Alles heißt alles. Keine Ausnahme. Das ist unser Gott. Aber wenn wir dann unser Auge auf ihn richten und die Priorität setzen, und dann wird Gott für uns alles tun. Ich habe einmal eine Erfahrung gemacht. Ich habe sehr oft in der tamilischen Gemeinde gesagt, ich habe sehr gut diese Prioritäten setzen dadurch verstanden. Ein Bruder in Berlin, ein bekehrter Bruder, heißt ja Chris, und dann eines Tages hat ein Glück gehabt, irgendjemand hat einen teuren Schrank angeboten. Unsere tamilischen Freunde werden lachen, ich immer wieder wiederhole es ja. Aber trotzdem, das macht ja Sinn. Und dann kam so ein Überraschungsgeschenk am Sonntag, glaube ich. Und Sonntag, 14 Uhr, ist unser Gottesdienst. Der fing an, um 12 Uhr, dieser Schrank, teure Schrank aufzubauen. Seine Frau sitzt hier mit, so. Der fing an, der wollte fertig werden, 2 Uhr. Dann fing an, es war so schwierig, dann ist er gerade so hingekriegt, war schon 2 Uhr, aber er wollte nicht aufgeben, der wollte weitermachen, damit es fertig wird. Dann war fast 16 Uhr, dann sagt er, oh, ich bin nicht zu Gottesdienst gegangen. Jetzt denkt er, guckt er, ja, ich habe es geschafft, Gottesdienst habe ich vergessen. Zu seiner Überraschung passierte was. Der ganze Schrank ist runtergefallen, Stücke zerrissen und gebrochen. Und am nächsten Sonntag kam er dann hier, hat ein Zeugnis gegeben. Niemals Prioritäten für andere Dinge denn setzen, als für Gott. Ich habe das miterlebt. Und ich merke das immer wieder, wie oft haben wir auch unsere Prioritäten für falsche Dinge gesetzt. Ja, da muss man auch. Und Gott möchte, dass die erste Priorität, weil er hat ja uns geliebt, bevor wir ihn auch mal Gedanken gemacht haben, ihn zu lieben. Naja, heutzutage, wie viel Zeit investiert man in WhatsApp, Twitter, was noch, LinkedIn, was gibt's noch? Ich bin ja old fashioned, aber ich erkenne einige Sachen dann. Die Frage ist, wenn du mehr Zeit für WhatsApp denn investiert als für Gebet und Anbetung, dann du bist auch eine Gottlose geworden. Ich bin ja hart. Oder immer wieder mal rausnimmt, in Facebook mal chattet. Und dann die Zeiten du für WhatsApp, Facebook, was noch? Twitter, sogar der amerikanischer Präsident verwendet ja sehr viel Zeit für Twitter, glaube ich. Deshalb haben wir sehr viel Ärger. Okay? Wenn du mehr Zeit dafür investiert, du bist ja schon gottlos geworden. Dadurch verfehlen wir Gottes Bestimmungen. Verfehlen wir Gottes Bestimmungen. Dadurch wartet der Feind und er bringt ja Unheil in unserem Leben. So, heute habe ich erkannt, das, was Gott gehört, sollen wir auch geben. Und das, was Gott für das, was er in unserem Leben getan hat, wenn wir dann erkennen werden, dann werden wir auch die gebührende Ehre und Priorität setzen. Ich habe eins gelernt. mehr Zeit, wenn man dafür gibt, zu nennen, was Gott in unserem Leben getan hat. Ihr Lieben, dann wird unsere Danksagung, Lobpreis und Anbetung, wirklich echte Danksagung, Lobpreis, Anbetung. Wenn man dann nach Psalm 103, wenn wir nennen werden, dann was Gott in unserem Leben getan hat, dann wird unser Herz mit Dankbarkeit gefüllt. Und danach, wenn wir Gott preisen, das ist ja ehrlich, wir erkennen, wer unser Gott ist. Und dann, nachdem wir erkannt haben, wer er wirklich ist, wenn wir mal anbeten, denn Gottes Gegenwart ist ja unter uns, weil Gottes Wort sagt, er lobt, er lebt unter Lobpreis. So ist unser Gott. Wir setzen Prioritäten, weil Gott ist eifrig, der sagt, ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe ein paar Gedanken gemacht, wenn ich dann in Missionsgebiet dann mal wandere, wie oft Menschen quälen sich, weil ihre Götter verlangen das. Aber ich weiß, mein Jesus Christus starb auf dem Kreuz, meine Sünden zu vergeben, damit ich kein Unheil ernte. Er hat ja meine Missetaten, meine Sünden dann vergeben, damit der Feind kein Recht auf mich haben konnte. So ein Gott hat ja auf dem Kreuz einen teuren Preis bezahlt, damit ich Erlösung finden kann. So ein Gott haben wir. Er hat ja seine Verheißungen für uns gegeben, damit wir diese Verheißungen in Anspruch nehmen und dann dieser Gott dann Priorität setzen. Dann werden wir wirklich dann vom Segen dann erfüllt gehen. Unser Gott, er ist unser Schöpfer. In der modernen Welt, da gibt's ja keinen Raum, dieser allmächtige Gott als Schöpfer anzunehmen. Die glauben an verschiedene wissenschaftliche Überlieferungen. Aber Wort Gottes sagt, ich sage immer, ich habe mal mit Jugendlichen mal in der letzten Zeit dann begegnet, ich habe gesagt, du tust alles. Aber wer hat diese Weisheit gegeben? Ich habe Weisheit empfangen davon, was ich denn lerne. Nein, Weisheit kommt von Gott. Und Wissen lernen wir, durch Lernen haben wir Wissen. Aber letztendlich, der Schöpfer Gott hat ja uns seine Kraft und seine Weisheit geschenkt, damit wir alles tun können, was wir tun. Mehr wissenschaftlich vorwärts, wenn die Welt geht vorwärts, mehr vergessen sie, dass unser Gott ist unser Schöpfer. Wenn wir diese Tatsache verfehlen, dann kommen auch andere Dinge, dann versuchen in uns zu Platz einzunehmen. Er ist unser Schöpfer. Und Jesaja 43, Vers 1, Abschnitt A, B sagt, ich habe dich gemacht. Und dann sagt zu Jakob, ich habe dich gemacht, aber du bist ja nicht gebührender Jakob gewesen, du warst ein Verräter, daraus habe ich dich nochmal neu gemacht und du bist Israel geworden. Ich habe dich gerettet, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Jesaja 43, 11. Er ist unser Retter, er ist unser Gott. Wenn wir vergessen, dann sind wir auch gottlos geworden. Wir werden gottlos. Gott sagt zu uns heute, weil ich bin der Einzige und ich bin für da, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und am glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist unser Gott. Warum sage ich das? Ihr seht in Indien, die Götter bestrafen, die zwingen ihre gläubigen Menschen auf den Bergen zu wandern, auf ihre Knien. Oder die peitschen so weit, dass die auch Blut vergießen, dann zu dieser Ort der Heiligstätte dann laufen. Aber mein Gott, unser Gott, Jesus Christus, hätte die ganze Strafe auf sich genommen. Wofür? Damit wir erlöst werden können. Damit wir gerettet werden sind. Wenn wir diese Tatsache vergessen, dann werden wir gleich wie Gott los. Immer wieder, dass wir zu dem Beschluss kommen, dass unser Gott ist der einzige lebendige Gott. Und Gott sagt weiter, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Daran erkenne ich meinen Schöpfer. Er weiß, was aus unserem Leben geschehen wird. Noch 60 Jahre. Im Voraus weiß er. Und bevor diese Dinge in unserem Leben anfangen zu wirken, Gott weiß, wie das Ende ausgehen sollen. Und was noch nicht geschehen ist in unserem Leben oder in eurem Leben, Gott weiß im Voraus. Deshalb ist es immer für uns wichtig, an dieser lebendige Gott, der gestern, heute und immer dasselbe Gott ist, unser Glauben zu schenken und treu bleiben. Und immer wieder in seiner Gegenwart, nach seiner Wille dann warten, empfangen, danach dann laufen. Dieser Gott sagt, in Jeremia 33:3 habe ich ja zitiert, ruf mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nicht weißt. Aber manchmal tendieren wir, ich weiß alles. Ich weiß, ich habe Erfahrung, ich habe Bildung, ich habe Fähigkeit. Ich habe einmal gepredigt, man denkt und Gott lenkt. Das ist das Resultat. Aber wenn wir dann an diesen Gott, der kennt, wie unser Ende sein, nach unseren bestimmten Abschnitten, nach seinem Rat, Weisheit, Fragen, nach seiner Wille dann wandern werden, werden wir erfolgreich unsere Leben dann führen und dann für Gottes Ehre da sein werden. In Vers 10 sagt er, ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, so lasse ich kommen. Was ich geplant habe, das tue ich. So, daran habe ich erkannt, ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Er bestimmt was für unser Leben, für dein Leben. Und er wird auch das vollenden. Aber dann wichtig ist, dass wir, wenn dieser Gott als einziger, alleiniger, allmächtiger, wahrhaftiger, lebendiger Gott erkennen und als unsere Schöpfer dann erkennen und dann nach seiner Wille leben, bereit sind, seine Wille zu erkennen, dann wird er, was er in unserem Leben angefangen hat, der wird auch vollenden zur Ehre Gottes. Wir werden auch dadurch profitiert. Und seine Wege sind nicht wie unsere Wege. Seine Wege sind ja immer treu und er vollendet. Vollkommener Erfolg ist in seiner Wege. Und als ich das las, dann habe ich auch gesagt, als Gott mich gerufen hat, dieser Missionsdienst aufzunehmen, da sind Ratgeber gekommen. Du hast ja eine Bildung, du hast ja eine sichere Arbeit, du hast ja einen Verdienst, du hast ja eine gute Gemeinschaft, du hast ja so viel geleistet, musst du das alles aufgeben und dann auswandern nach Indien, wo Mücken sind, wo Schlangen sind, wo Elend ist, du sprichst ja auch nicht diese Sprache. Dann als ich das zuerst gehört habe, dann dachte ich, naja, die haben doch recht, hätte ich mal diese Ratschläge dann angenommen, ich werde ein kranker Mensch in Deutschland, in Berlin bleiben, ein Invalid. Ein Rentner, der man nicht mehr tun kann, was er tun will. Aber ich habe unter diesen Umständen Gottes Absichten für mein Leben erkannt. Und ich habe auch in Gottes Gegenwart dann gefragt, Gott, was hast du denn vor? Gott sagt, folge mir nach. Ich bin gefolgt. Gott hat ja nicht eine große Dienst gegeben. Gott hat nicht eine große Kirche gegeben. Auf eine einfache Straße geh. Betend. Ich bin ja beten gegangen. Gott hat gewirkt. Gott hat gezeigt. Schritt für Schritt. Denn heute bin ich Gott gefolgt. Und ich sehe, was Gott getan hat. Ich möchte hier schließen. Erkenne dieser lebendige Gott. Erkenne, wer er ist. Er ist dein Retter. Dein Schöpfer. Dein Heiland. Er wird dich führen da hinein, wo du eigentlich sein sollst. Deine Wege sind ewig. Dasselbe heute, gestern, heute und für immer. Diesen Gott, weil falls du kennst, dann willst du auch ein erfolgreiches Leben in dein Leben haben. Er wird behüten, bewahren. Er wird dich da hineinbringen. Wir haben heute Abend mal. Lassen wir doch unser Herz offen und erkennen, wer es wirklich heute ist. Falls da diese Beziehung zu Gott nicht intakt ist, kommen wir zu diesem lebendigen Gott und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte als dein Kind, als deine Tochter, dein Sohn, dich akzeptieren. Und heute, wenn ich in Abendmahl teilnehme, Gottes Angebot sagt, schmecket und sieht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Mit dieser Fassung, lass uns mal zu Gottes Tisch kommen, schmecken und sehen, dass er ein guter Gott ist. Gott segne euch.